okay, Leute, wir haben Himmelfahrt. Okay, also alles Gute zu den Vätern, die da sind. Einige werden noch, einige waren es, aber alles Gute. Ich finde es so gut, Papa zu sein. Das ist so ein Geschenk. Vielen Dank. Oh, vielen Dank. Ich habe so drei Kerle, die hier rumlaufen. Ne? Kennst du, oder? Total durchgeknallt. Hm? Oh, das ist so gut. Wie segne deine Tochter im Namen Jesus, dass sie erkennt, dass es Jesus gibt und dass er ihn liebt und dass er durch dich sie anschaut und sagt, du bist meine Tochter für immer. Amen. Wir versiegeln das im Namen Jesus. Ich habe drei Kerle, die hier durch die Gegend laufen. Ne? Kennt ihr die? Die sind wie ich früher. Bloß noch mehr wahrscheinlich, keine Ahnung. Puh. Das ist gut, hier in der Gemeinde zu sein. Es ist so gut, in der Gemeinde zu sein. Es ist unser Zuhause. Und ich finde es so toll, dass ihr euch wohl fühlt. Fühlt ihr euch wohl in der Gemeinde? Das ist so gut. Das sollte es sein. Wisst ihr, manchmal fühlen wir uns nicht wohl. Vielleicht, wenn du in der Behörde bist oder beim Arzt oder manchmal sogar auf der Arbeit, fühlen wir uns nicht wohl. Aber in der Gemeinde, meine Güte, sollten wir uns wohlfühlen. Okay, wisst ihr, mein Thema, ich will über Gefühle sprechen. Und ich weiß, wir haben keinen Valentinstag gefeiert. Da geht es nicht um Bubble im Bauch oder sowas in der Art. Kennt vielleicht nicht mehr jemand da oder davon. Wie auch immer, mir geht es um Gefühle. Ich will über Gefühle sprechen. Auch ich werde Himmelfahrt mit reinnehmen. Und ich möchte darüber sprechen, dass die Gefühle notwendig und wichtig sind in unserem Leben. Die gehören zu unserem Leben, Gefühle. Ja, wir bestehen aus drei Komponenten als Menschen. Wir bestehen aus dem Geist, aus dem Körper und aus der Seele. Okay? Wir sind ein Geist. Und das klingt manchmal unheimlich für uns, weil wir so vorbelastet sind. Zum Teil. Ja, so. Aber Gott ist ein Geist und du bist ein Ebenbild, du bist ein Geist. Das ist nichts Unheimliches. Okay? Das ist dein Wesen, das, was du bist. Und weißt du, wenn du zu Jesus gekommen bist, dann ist etwas ist aus einem Wrack, aus etwas, das kaputt ist und verformt ist, etwas Wunderschönes entstanden. Es ist etwas Wunderschönes. Es nennt man Wiedergeburt. Es wurde etwas Neues geboren. Und das ist der Geist, den du bist. Und dann gibt es diese Hülle, das ist dein hübsches Gesicht. Und der ganze Rest, der noch da ist. Das ist der Körper. Das ist deine Ausdrucksweise. Und dann gibt es die Seele. Das sind all diese Gefühle. All diese verborgenen Dinge. Und dein Charakter und all diese Persönlichkeit, die quasi durch deinen Körper und durch deine Seele sichtbar wird. Und alles ist wichtig. Die Bibel spricht darüber eindeutig, dass wir Jesus mit aller Kraft, mit allem, was wir sind, anbeten sollen. Nicht nur im Sitzen, so wie damals das Leute in Deutschland gemacht haben, sondern wir stehen auf. Und wisst ihr, was ich kraftvoll finde, wenn wir unsere Hände erheben? Das ist so powerful. Da ist etwas, was aus dem Geist in den Körper reinfließt und rausgeht. Und das ist eine Proklamation für die unsichtbare und sichtbare Welt. Jesus ist mein Chef. Und ich strecke mich aus mit allem, was ich bin, zu ihm. Und da ist etwas aus dem Geist, was den Körper stimuliert. Aber das ist auch die Seele, die ganzen Gefühle. Wisst ihr? Und es gibt nicht nur Pubertät, also da spielt alles verrückt, sondern wir sind manchmal auch verrückt. Okay? Aber die Gefühle, die transportieren unser Innerstes nach außen, ob das gut oder schlecht ist. Da kommt etwas aus uns heraus und wir dürfen das rauslassen. Wir möchten, dass unsere Kinder in dem Umfeld ein Umfeld haben, jedenfalls zu Hause, dass sie ihre Gefühle zeigen können und das machen sie. Das machen sie. Ich muss das nicht mehr schaffen. Ich muss dann den Raum nicht mehr schaffen. Die haben sich selber den Raum geschaffen. Die dürfen ihre Gefühle zeigen. Das ist so gut, ne? Ah, ja, meistens. Okay, aber wir dürfen das. Und auch das Gefühl der Angst ist gut. Wisst ihr warum? Weil das Gefühl der Angst zeigt, dass etwas nicht stimmt. Wie Schmerz. Schmerz ist was sehr Gutes. Weil Schmerz zeigt, da stimmt etwas nicht in mir. So ist Angst auch nicht schlecht, aber wir müssen handeln. Wir müssen gucken, wo kommen die her. Okay? Aber diese Gefühle, die werden herausgefordert. Und zwar mit der Realität. Ja, das mag sein, dass wenn du im Begriff bist zu heiraten, dann heiratest, dass sich irgendwann was ändert. Aber auch verstärkt und stabilisiert und wächst. Und dass etwas sich verändert in den Gefühlen, dass sie reifer werden. Die lassen nicht nach. Aber sie werden anders. Okay? Und die Gefühle werden hinterfragt, werden herausgefordert. Ich möchte darüber sprechen, was die Jünger, und ich möchte mich primär auf einen konzentrieren, sage ich euch gleich den Namen, Sigi hat schon vor einer Woche mehrfach den Namen erwähnt, aber es ist nicht Jesus. Es ist nicht Jesus. Ich möchte über die Gefühle, diese Achterbahn der Gefühle sprechen, die Jünger erlebt hatten von Gründonnerstag eigentlich bis Pfingsten. Könnt ihr euch vorstellen, dass es ziemlich heftig war für die Jünger? All das zu erleben, was sie gehört hatten von Jesus, was er angekündigt hat, aber das war dann real. Das war wirklich dann, es war am Passieren. Und das waren ganz viele Gefühle zwischen Freude, Verzweiflung, Euphorie, Versagen, Zerbruch, Frieden, Hoffnung, Hoffnungslosigkeit. Es war all das, all diese Facetten der Gefühle waren da. Und ich möchte mich primär dann auf Petrus konzentrieren und gucken, was mit ihm los war, mit Petrus. Ja. Aber wir beginnen bei am Palmsonntag. Lass uns wirklich in diese Zeit hineingehen und gucken, was wir da daraus biegen können. Palmsonntag. Jesus zieht nach Jerusalem rein und alle sind begeistert. Alle sind euphorisch. Alle jubeln zu. Alle sind stolz. Da ist so viel in der Luft an Aufbruch und an da passiert etwas. Aber wir wissen ganz genau, dass diese Gefühle auf Probe gestellt werden. Und die wurden auf Probe gestellt. Und die blieben nicht so. Nicht alle waren dann so euphorisch, ein paar Tage später, als Jesus anfing aufzuräumen und die Wahrheit zu verkünden. Dann haben wir den Gründonnerstag. Und da kommt schon Petrus mit rein. Da ist die Zeit für den letzten Abendmahl, wo die Jünger zusammenkommen, das letzte Mal mit Jesus und nochmal Zeit miteinander zu verbringen. Und Jesus möchte auf einiges mitteilen, aber er beginnt mit Füße waschen. Er beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. Und er kommt dann auch zu Petrus. Petrus ist dran und Petrus sagt, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Wir lesen das im Vers 8. Danke. Er sagt, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Und Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Und er spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt und alles. Und Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Und mit dem Hinweis auf Judas. Und Petrus war so, wie, das geht nicht, dass du meine Füße wäschst, du bist mein Lehrer. Und als er dann kapiert hat, okay, das muss ich zulassen, dann wollte er schon gleich gebadet werden, ganz von Jesus. Und wisst ihr, da, wir schmunzeln drüber, ne? Klar, aber das war ehrlich gemeint von ihm. Es war einfach ehrlich gemeint, es war echt ehrlich gemeint. Und da war viel an Liebe und Loyalität und treu sein und wir halten zusammen. So diese Gefühle waren da in dem Moment vorhanden. Aber dann ging es weiter. Und dann geschah, dass dann zwei Personen mehr oder minder herauskristallisiert wurden. Jesus sprach darüber, dass jemand ihn verraten wird. Und das war der Judas. Und dann kam der Petrus noch dazu. Und Petrus meinte, hey, ich werde dich niemals verlassen. Ich bleibe dir treu und ich lasse sogar mein Leben hin für dich. Wir können da nachlesen. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin du gehst, da gehe ich auch hin. Und Jesus antwortete, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Und Jesus antwortete, dein Leben wirst du für mich lassen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und das ist ziemlich krass. Das sind zwei Leute, Judas und Petrus. Und Petrus war doch derjenige, wo Jesus zu ihm gesagt hat, hey, du bist Kephas, du hast etwas erkannt und ich möchte auf dir meine Gemeinde bauen. Das Petrus war derjenige, der aufs Wasser ging Jesus entgegen. Petrus war auch derjenige, der in dem Kreis war, als Jesus sich verklärt hat, seine Gestalt verändert hat und mit Elia und Mose gesprochen hatte. Petrus hat jene Menge erlebt und er war so stark für Jesus. Er war so entschlossen und so verzweifelt, Jesus zu schützen. Und dann sagt Jesus sowas zu ihm, dass er ihn verraten wird. Ich glaube, er war ziemlich verwirrt, Petrus. War ziemlich verwirrt. Er hat das nicht erwartet. Er hat es nicht erwartet, dass seine Gefühle so herausgefordert werden. Und dann kam der Karfreitag. Und es passiert, dass Petrus konfrontiert wird und gefragt wird, hey, du bist doch der Jünger, du warst doch mit Jesus. Und er Jesus verleugnet. Und er macht das aus Angst. Und dann kommt noch zu diesem Blickwechsel zwischen Jesus und Petrus. Und wir lesen, dass Petrus bitterlich weint. Er war zusammengebrochen. Er war so enttäuscht. Er wusste nicht, dass es so tief gehen kann, was in dem Moment passiert. Zusammenbruch und schwach, das Gefühl der Schwachheit und Angst. Und er sieht Jesus dann später am Kreuz, dass er stirbt, dass er wirklich als Lamm Gottes gekreuzigt wird für die Sünden der ganzen Welt. Und ich frage mich, ob er da auch sagt, bist du bereit, mir das zu vergeben? Wirst du mir das vergeben? Bin ich bereit, dich darum zu bitten überhaupt? Ist es zu vergeben, was ich gemacht hatte? Und er wird bald erfahren, dass Jesus trotzdem zu ihm gestanden hat. Er wird bald erfahren, dass seine Gefühle nicht entscheidend sind. Er wird erfahren, dass seine Gefühle nicht entscheidend sind, sondern die Festlegung Gottes, ihn auszuwählen. Und der feste Glaube von Jesus an ihn, dass er es schafft. Aber wir gehen manchmal auch durch Prozesse hindurch, wo wir versagen, wo wir uns selber enttäuschen. Und wie gehen wir damit um? Und dann kommt Ostern und dann kommt der Moment, wo Jesus wieder aufersteht. Und dass Maria Magdalena und all die Frauen, die ausflitten und als Erste sehen durften, dass niemand im Grab ist. Und die laufen zurück und sie verkünden das den Männern. Ja, die Frauen waren schneller. Jesus liebt Frauen, ne? Ist cool. Und dann kommen die Männer nach und dann laufen die Jünger nach und Petrus ist mit dabei. Und er schaut und ist völlig baff und erstaunt, dass tatsächlich Jesus wieder auferstanden ist. Und bei ihm mischt sich das alles zwischen so Freude und Verzweiflung und was ist passiert und hat das noch etwas mit mir zu tun? Und danach erscheint Jesus tatsächlich den Jüngern. Wir lesen in der Bibel, dass bevor Jesus am See, gucke ich nochmal, wie das hieß, Tiberias erschienen ist, dass er davor zweimal den Jüngern erschienen ist. Zweimal ist ihnen begegnet. Vielleicht öfters, aber jedenfalls ist es so erstmal in der Bibel verankert, dass er zweimal ihnen erschienen ist. Und ich frage mich, mit welchen Gefühlen Petrus da stand und Jesus sah. Ich glaube, jeder von uns kennt das, dass manchmal zwischen uns etwas steht. Ja? Es sind Dinge passiert oder gesagt worden und da ist etwas zwischen uns. Wenn du verheiratet bist oder im Arbeitsfeld oder mit Eltern, wie auch immer, da ist etwas zwischen uns. Und keiner weiß so richtig, was damit passieren soll. Keiner weiß so richtig, was damit passieren sollte. Und das ist diese innere Distanz, die sich aufbaut. So Gedanken, ich bin nicht gut genug. Da ist so vieles über mich Gutes gesprochen worden. Jesus hat so fest an mich geglaubt. Er hat an mich geglaubt. Er hat mich auserwählt. Er hat so viel mit mir erlebt. Ich durfte so viel erleben. Ich habe so viele Wunder erlebt. Und jetzt ist er enttäuscht über mich. Sicherlich ist er enttäuscht über mich. Und er ist innerlich weggelaufen. Und er dachte, ich bin nicht gut genug für Jesus. Es ist gelaufen. Da wird vielleicht jemand anders, der vielleicht der Johannes oder vielleicht der komische Jakobus oder sonst jemand, der jetzt meine Rolle übernimmt. Ich nicht. Ich habe Jesus verleugnet. Das war ich. Nicht die anderen Jünger. Ja, die sind alle weggelaufen, aber ich habe ihn verleugnet. Und das haben die Leute gehört. Und Jesus hat mich gesehen. Und es fand noch kein Gespräch zwischen Petrus und Jesus statt. Noch nicht. Und dann erschien Jesus noch das zweite Mal den Jüngern. Und dann dachte Petrus sich vielleicht, okay, so what? Es war eine gute Zeit. Ich habe was mitgenommen. Und wisst ihr, er ist dann fischen gegangen. Er ist dem nachgegangen, was er gut konnte. Er konnte da gut. Er konnte die Fischer vielleicht nicht enttäuschen. Er hat sich in eine Zone wieder begeben, wo er sicher war, wo er safe war, wo er wusste, das kenne ich. Da kann mich niemand verletzen. Er hat das gemacht, was seine Meinung er gut gemacht hat. Er wollte nicht wieder versagen. Manchmal geht es uns genauso, dass wir Menschen meiden, dass wir da eine große Mauer oder Distanz zwischen uns und Gott ist. Und diese Distanz, diese Mauer, die hat niemals Gott gebaut. Niemals. Die haben wir selber errichtet. Durch unsere Schuldgefühle, durch Dinge, die passiert sind. Und ich kenne das. Ich kenne dieses Gefühl, vor Gott zu stehen und zu merken, da ist etwas zwischen uns. Und ich komme nicht an ihn ran. Und ich habe Schuldgefühle. Und ich werfe mir Dinge vor. Und vielleicht sind in deinem Leben Dinge passiert, die du dir immer wieder vorwirfst und die dich verformen. Und du kannst nicht der oder diejenige werden, die Gott sich wünscht. Vielleicht hast du von Gott Dinge gehört über dein Leben, was du werden sollst. Deine Berufung. Vielleicht hat doch Gott Dinge über dich gesprochen, dass er dich wirklich gebrauchen möchte. Vielleicht in ein anderes Land. Vielleicht, dass du deinen Beruf aufgibst. Vielleicht sonst was. Und du lebst dein Leben. Und das sind Enttäuschungen in deinem Herzen. Das sind Dinge in deinem Leben, die dich von ihm trennen. Und ein Schamgefühl. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus in etwa solche Gedanken hatte in dem Moment. Er ist dem nachgegangen, was er gut konnte. Ich finde es mutig von Leuten, von Menschen, die wieder einen Weg in die Gemeinde zurückfinden. Mutig und gut. Weil sie gehen den Weg, den Petrus gegangen ist. Petrus hat eine Berufung gehabt, aber hat die gerade verworfen. Aber wir sehen, dass er trotzdem Einfluss hatte. Ich finde das interessant, das lesen wir in Johannes 21,3. Er sagt, ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Jeder von uns hat eine Berufung und jeder von uns hat ein Einflussgebiet und ein Umfeld. Er kann es dafür, sein Umfeld nutzen. Oder er kommt zurück zu Jesus und beginnt das zu sein, wozu Jesus ihn berufen hatte. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, wir haben Einfluss, aber wir sind nicht in unserer Berufung, weil Dinge passiert sind. Weil wir uns schämen, weil wir Angst haben. Wir haben trotzdem den Einfluss. So, und dann kommt es dazu, dass Jesus wieder erscheint. Jesus ist wieder da. Und in dieser Situation geht es nur um Petrus. Lass mich das so sagen, okay? Ich predige heute. Ich kann das sagen. Lass mich das so sagen. Jetzt geht es nur um Petrus. Jesus geht es wirklich nur um Petrus. Das ist die letzte Chance. Das ist etwas, worauf Jesus sich vorbereitet hat, weil er Petrus vermisst hat. Er hat Petrus' Herz vermisst. Und er musste sich vorbereiten. Er musste gucken, wann er überhaupt mit ihm sprechen kann, wann er ihn abholen kann, wann er sein Herz wieder heilen kann. Jesus möchte jedes Herz heilen. Aber er guckt, er schaut, wann er das am besten machen kann. Zweimal hatte Petrus nicht gesprochen, womöglich. Jetzt ist er da. Und es geht nur um Petrus. Er will ihm sagen, ich sehe dich, ich liebe dich, ich kenne dich, ich verstehe dich. Und ich habe gelesen, sie waren fischen. Sie waren die ganze Nacht über fischen. Da war sowas schon im Lukas 5. Übrigens. Und es passierte nichts. Und dann ist so ein Mann am Strand und sagt, hey, Kinder, was macht ihr denn da? Naja, wir gehen fischen, aber wir haben nichts gefangen. Schmeißt doch die Netze auf die andere Seite. Die haben es immer noch nicht verstanden, wer das ist. Schmeiß auf die andere Seite. Und sie haben gemacht. Und das Netz war voll von Fisch. Und ich dachte so, in dem Moment haben sie vielleicht überlegt, hey, kommt das uns nicht bekannt vor? Und ich glaube, Johannes und Petrus, die standen womöglich nebeneinander und Johannes meinte, Petrus, das ist Jesus. Und vielleicht wollte er damit sagen, hey, es ist jetzt deine Zeit. Und Jesus hat alles vorbereitet. Er hat alles vorbereitet. Er hat das Feuer vorbereitet, all das. Es fehlten bloß Fische. Okay? Und Petrus brachte die Fische. Klammer auf. Später. Ah, okay. Und Petrus brachte die Fische und sie konnten miteinander essen. Ich glaube, die beiden haben sich ein bisschen zurückgezogen. Und dann begann es, dass sie beiden sich unterhalten haben. Und wir bekommen hier vom Wort her, ich glaube, ein Stückwerk, aber ich glaube, das ist das Wesentliche, worum es ging. Und hier steht, als sie nun gefrühstückt hatten, sie mussten es mal satt werden. Das ist wichtig, bei Männern vor allem, ne, es mal satt werden. Spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als dieser? Und das ist schon im Kontext von Petrus. Petrus wollte immer übertreiben. Ja, Petrus wollte mal der Erste sein. Petrus wollte immer alle anführen. Petrus wollte einfach der Mann Nummer 1 sein. Und hier übernimmt Jesus irgendwie die Sprache von Petrus. Er möchte ihn treffen. Er möchte genau an dem Punkt ansetzen, wo er Petrus steht. In seiner Denkweise. Liebst du mich mehr als diese? Er hätte bloß fragen, liebst du mich? Nein, er fragt mehr als diese. Und er spricht, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er spricht zum Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er spricht zu ihm, sei mein Apostel, sei mein Pastor, hüte meine Schafe. Er spricht zu ihm zum dritten Mal, Simon, sondern Johannes, hast du mich lieb? Und ich glaube, es kann sein, dass sie sich in dem Moment wieder anschauen. Ähnlich wie bei der Verleugnung. Und ich kann mir vorstellen, dass die Augen von Jesus genauso waren, der Ausdruck wie bei der Verleugnung von ihm selber. Und zwar voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Das war ein Moment für die beiden, das war ein Moment für Petrus, sich wieder zu versöhnen und Dinge zu verstehen. Und er sagt, Herr, du weißt doch alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe, du weißt das, du erkennst das. Und Jesus sagt, weide meine Schafe. Und was in diesem Gespräch geschah, ist, dass Petrus verstanden hat, Jesus weiß wirklich alles. Und Jesus ist der King und nicht ich. Ich habe nicht die Kraft. Jesus weiß alles. Und aus dieser Zerbruch folgte vollkommene Hingabe. Petrus hat kapituliert. Petrus hat sich vollkommen ausgeliefert. Er sagte: Jesus, ich habe nichts in der Hand. Ich habe nichts. Ich will einfach nur dich. Ich habe nichts in der Hand. Ich will einfach nur dich. Ich will nur dich. Er legt jeglichen Selbstschutz ab, weil er weiß, Jesus alles kennt. Jesus weiß alles. Er legt alles ab. Er entwaffnet sich selber und ist einfach vor Jesus. Und wisst ihr, und das ist die Landebahn für den Heiligen Geist. Jesus wollte ihn genau an diesem Moment bekommen, genau da haben, wo er versteht, dass er aus eigener Kraft, aus eigener Erfahrung, aus eigenem Wissen Jesus nicht folgen kann. Und er wollte ihn da haben, damit er versteht, dass Jesus ihm alles verzeiht und alles vergibt. Und er wollte ihn da haben, damit er merkt, dass keine Mauer mehr zwischen uns. Ich weiß alles. Ich möchte einfach, dass du zu mir kommst, dass du bei mir bist. Und das war sehr kurz vor der Himmelfahrt, wenn Jesus, als Jesus die Erde verlassen hat und den Jüngern gesagt hat: Ihr seid jetzt dran. Ihr seid dran. Und er hat ihnen Auftrag gegeben, der ihre Fähigkeiten, ihr Verstand, ihr Menschendasein übersteigt. Er sagte: Ihr seid jetzt diejenigen, die die Welt zu Jüngern macht. Geht in alle Welt. Treibt Dämonen aus. Heilt die Kranken. Heilt die Blinden. Und die Zeichen werden euch folgen. Und wenn ihr auf Skorpione tretet, wird euch nichts passieren. Und nach dem Auftrag kam die Befähigung, kam der Heilige Geist. Und die Gemeinde wurde geboren. Also Jesus fand Petrus beim Fischefangen. Da wollte er ihn haben. Und circa 10 Tage später fangt Petrus keine Fische mehr, sondern 3000 Menschen. Petrus fangt 3000 Menschen für Jesus. Petrus war da. Jesus ist ihm begegnet. Jesus war sein Herz von Petrus sehr wichtig. Er wollte nicht so gehen und ihn so lassen, wie er ist, sondern er wusste, er ist zerbrochen, er ist enttäuscht, er ist verletzt und er braucht eine Heilung. Und er muss zurück in seine Berufung. Da will ich ihn haben. Und dann kam der Heilige Geist und Jesus und Petrus fand sich an einem Ort, wo er gesagt hat: Dafür bin ich gestimmt. Dafür bin ich bestimmt. Das ist das, was ich machen möchte. Ohne Menschenfurcht, ohne Selbstvertrauen, sondern ich folge einfach dir. Könnt ihr bitte nach vorne kommen? Und ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir das begreifen, dass jeder von uns berufen ist. Jeder von uns hat eine Berufung. Vielleicht hast du das selber für dich empfunden oder hat jemand über dich gebetet. Und vielleicht sind dazwischen Dinge passiert in deinem Leben, die dich von dieser Berufung immer wieder weggebracht haben oder wegbringen. Vielleicht ist da Enttäuschung, vielleicht bist du distanziert, vielleicht fühlst du diese Mauer zwischen dir und Gott. Und du hast zwar dein Leben, aber du bist unglücklich. Du hast vielleicht vieles, aber du bist unglücklich. Du stimmst nicht überein mit Jesus in deinem Leben. Und Jesus möchte dich da haben, an dieser Stelle, wo er dich heilen kann, wo er dir begegnet, wo er dich wiederherstellt. Wo er Fragen stellt, wo du dich entwaffnen kannst, wo du alle Waffen niederlegst und sagst: Jesus, ich habe nichts außer mein Herz, was ich dir geben möchte. Er möchte, dass wir nicht nur Berufung und Auftrag empfangen, er möchte uns befähigen. Er möchte uns Kraft geben. Jedes Leben hat ein Ziel. Jedes Leben hat eine Berufung. Und er möchte, dass du in deine Berufung hineinfindest, hineingehst. Jesus las diese Passage von Jesaja vor und übertraf ihn, aber er übertrug den Auftrag auf uns. Und hier steht: Der Geist des Herrn ist auf mir. Wisst ihr, jeder von uns braucht ein Pfingsten. Jeder von uns braucht diese Kraft, die nach einem Zerbruch uns zusammenfliegt und uns ausstattet und uns ausrichtet im Gehen. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er möchte dich salben. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen und zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Wie willst du Menschen heilen, wenn dein Herz gebrochen ist? Wie willst du Elenden gute Botschaft bringen, wenn du selbst elend bist? Jesus, wir danken dir, dass du hier bist, dass du uns kennst, jedes Herz von uns. Du wusstest Petrus, du kanntest ihn so gut. Du wusstest um seine Berufung und um seine Gefühle und seinen Übermut und all das, was er gesagt und getan hat. Und du hast ihn trotzdem nicht aufgegeben. Du hast ihn nicht versäumt. Du hast ihn im Blick gehabt und du hast ihn immer wieder zu dir zurückgebracht. Selbst als er dich verleugnet hat, wusstest du, das ist nicht das Ende seiner Geschichte. Der Anfang kommt erst. Und Jesus, und ich danke dir für jeden von uns hier in diesem Raum und alle, die zugeschaltet sind. Ich danke dir, Herr, dass du mit jedem von uns Geschichte schreiben möchtest. Dass du uns berufen hast, deine Kinder zu sein. Du hast uns berufen, für dich zu gehen, deine Botschafter zu sein. Und du hast uns berufen, dass wir ausgestattet werden mit deiner Kraft. Aber ich bete, Herr, dass du uns da findest, wo wir gerade stehen und dass du uns womöglich Füße wäschst, dass du uns zeigst, dass du uns gerne dienen möchtest, dass du unseren Zerbruch siehst, unsere Enttäuschung und dass du uns wieder heilst und dass du uns wieder herstellst. So komm, Heiliger Geist, und geh durch unser Herz, geh durch die Räume unseres Herzens. Und wenn da irgendwas ist, was geheilt, was wiederhergestellt werden soll, dann tu das, tu dein Werk, Heiliger Geist. Wir überlassen uns dir. Wir überlassen uns dir.